Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Ob es nun darum geht, Microsoft 365 richtig zu nutzen und zum Laufen zu bringen, E-Mails und Daten zu migrieren oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzulegen. Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt's im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de/Microsoft365 und in den Shownotes.
Ich bin in so einem Happy-Hippo-Land groß geworden, das Katapult hieß, und ich bin nie richtig auf die Fresse geflogen. Und dadurch dachte ich, das muss in der Ukraine genauso funktionieren. Und das muss mit unserem Team, das geht immer so weiter. Aber da würde ich heute viel, viel vorsichtiger sein.
Das sagt Benjamin Friedrich, Gründer und ehemaliger Chefredakteur und Geschäftsführer vom Katapult-Magazin. Mit seinem Projekt Katapult Ukraine wollte er zu Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine Journalistinnen und Journalisten in und aus der Ukraine unterstützen. Von dem Projekt waren am Ende aber nicht alle Beteiligten begeistert und schlussendlich ist Benjamin Friedrich als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult zurückgetreten. Wie er zu seinen Fehlern steht, darum geht's heute. Ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Wenn Benjamin Friedrich eine Idee hat, dann macht er einfach, statt lange über Details nachzudenken. Das hat auch lange sehr gut geklappt. Im März 2015 hat er in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern Katapult gegründet. Ein Magazin, das fast ausschließlich Grafiken und Karten abdruckt, die sozialwissenschaftliche Statistiken und Studien veranschaulichen. Seit 2020 gibt es außerdem den Katapult Verlag und seit 2021 die Regionalzeitung Katapult MV für Mecklenburg-Vorpommern. Eine Lokalzeitung zu gründen im Jahr 2021 ist ja schon eine gewagte Idee angesichts des Zeitungssterbens. Aber auch das war erfolgreich. 2022 wurde er vom Medium-Magazin zum besten regionalen Chefredakteur gewählt. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine angreift, gründet Benjamin Friedrich das deutsch-ukrainische Magazin Katapult Ukraine und kündigt an, Journalistinnen und Journalisten aus der Ukraine zu unterstützen. Die Artikel der ukrainischen Mitarbeitenden erscheinen zunächst online, dann auch als gedrucktes Magazin. Finanziert wird die Idee zu einem großen Teil aus Spenden. Davon wird eine Redaktion in Odessa aufgebaut, eine in Greifswald. Es folgt außerdem eine Unterkunft für Geflüchtete in dem Gebäude von Katapult. Aber dann erscheint Ende Januar 2023 ein Artikel vom Medienmagazin Übermedien über ausstehende Zahlungen und Ungereimtheiten bei der Frage, wofür die Spendengelder wirklich ausgegeben wurden. Benjamin Friedrich tritt als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult zurück, um sich ganz auf Katapult Ukraine zu konzentrieren. Wie das klappt, erzählt er uns gleich. Hallo Benny und herzlich willkommen im Flopcast.
Ja, schönen guten Tag, vielen Dank.
Erstmal die Einstiegsfrage. Wie läuft es denn aktuell bei dir? Wie sieht es mit Ideen und Projekten aus? Was schwebt dir gerade vor?
Ja, wie immer viel zu viele Ideen und auch schon viel zu viele Projekte. Aber der Unterschied, du hast ja das schon schön abgerissen eben schon, der Unterschied ist eben, in welche Kanäle man das gießt. Und es fühlt sich heute alles viel, viel besser in Bahn geleitet an und viel stabiler an als noch vor einem Jahr. Dass wir die neuen Projekte, die wir haben, dass wir da nicht immer das ganze Team gleich mit reinziehen. Deshalb, das ist so eine große Lehre, die ich da gezogen habe. Und das fühlt sich jetzt gerade viel, viel besser an.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ist-Zustand. Ich gehe hier gerne chronologisch vor, damit wir alle auch nachvollziehen können, wie sich die Dinge bei dir entwickelt haben. Ich würde vorschlagen, lass uns doch mal für den Anfang kurz zurück ins Jahr 2015 gehen, als du Katapult gegründet hast. Wie ist das entstanden? Wo kam die Idee her?
Uff, Ich hatte erstmal gar keine Idee, sondern nur einen Wunsch. Ich wollte unbedingt ein eigenes Magazin haben, weil ich mal abgelehnt wurde mit einem Artikel, ich glaube, bei der Frankfurter Rundschau. Und das hatte mich geärgert, weil ich dachte, der Artikel ist wirklich gut. Und dann habe ich gedacht, ich will ein eigenes Magazin haben. Das heißt, der Wunsch war zuerst da. Und später habe ich rausgekriegt, okay, ich habe gar kein Geld, um mir Bilder zu kaufen. Wir haben wirklich gar kein Geld gehabt. Und die Lösung war dann, Karten zu machen. Das heißt, die Idee ist dann dadurch entstanden, dass wir eigentlich einen Mangel hatten, dass wir keine Finanzierung hatten. Und dann habe ich mich spezialisiert, Karten zu machen.
Und wie viele Menschen wart ihr am Anfang bei dem Projekt?
Also ich war da bei der richtigen Gründung ganz alleine noch. Das war noch in meiner Studienzeit. Und als wir dann angefangen haben, so als Gruppe zu arbeiten, haben wir zu viert erst gearbeitet. Da hatten wir ein Gründerstipendium bekommen. Und dann, als das ausgelaufen ist, waren wir zu zweit wieder. Also Tim Ehlers und ich haben dann eigentlich in der Zeit weitergemacht, als es darum ging, wirklich Katapult zu drucken und wirklich Geld zu verdienen.
Heute ist Katapult ja groß. Wie schnell ist Katapult damals gewachsen? Wie war dein Eindruck?
Viel zu schnell. Jetzt mit dem Wissen und mit den Fehlern, die wir jetzt auch in den letzten Jahren gemacht haben, würde ich sagen, viel zu schnell. Die Abos und so, das kann man ja schnell wachsen. Das ist ja in Ordnung. Da kann man sich ja auch drüber freuen. Aber personell ist mein großer Fehler, es sozusagen dort auch gleichzeitig mitwachsen zu lassen. Das hätte man viel langsamer machen müssen. Wir sind dann irgendwann, innerhalb von 6 Jahren auf 60, 65 Leute gewachsen.
Das ist eine ganze Menge. Wieso sagst du heute, dass das zu schnell war?
Weil wir in einem kreativen Bereich arbeiten, in einem Bereich, in dem Arbeitsabläufe nicht automatisiert werden können oder auch schlecht Handbücher erstellt werden können, wie man etwas macht, weil Katapult immer dafür stand und auch immer noch dafür steht, eigentlich von Mal zu Mal sich wieder auf den Kopf zu stellen, von Mal zu Mal die eigene Revolution auszurufen. Und wenn man dann aber ein Team hat, das nach Handbüchern und das ja sich irgendwo festhalten will, was ja auch verständlich ist, und man dann sagt, nein, Katapult ist kein Unternehmen, an dem man sich irgendwie so langhangeln kann, an dem man sich festhalten kann, wir wollen jedes Mal wieder ganz neu sein, dann hat man irgendwann ein Team, das zu schnell gewachsen ist, wo die Leute auch nicht wahrscheinlich gut genug eingearbeitet wurden, wie das alles funktioniert. Ich vermute, man kann so schnell wachsen, wenn man irgendwo, Leute an eine Maschine stellt, die irgendwie eine Bewegung machen müssen oder 2 oder 3 Bewegungen. Aber bei uns in diesem kreativen Bereich wäre ich heute viel, viel, viel vorsichtiger mit einem personellen Wachstum.
Also ich kann beide Seiten verstehen, aber klar, wenn man dann so viele Leute ist, die müssen ja auch irgendwie koordiniert werden. Was war denn so das erste Projekt, das dann nicht mehr nur das Katapult-Magazin war?
Da muss ich mir überlegen. Eigentlich ist das erste, das wird immer ein bisschen übersehen, eigentlich ist das erste unser Sonderheft, der Knicker, bei dem wir halb Magazin und halb Wandkarte produzieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eigentlich das erste, die erste Sonderproduktion, für die wir auch eine eigene Redaktion dann gegründet haben. Und danach ist eigentlich der Buchverlag gekommen. Wir haben ja ganz viele Sachen, eigentlich fast alle Sachen, muss man im Nachhinein sagen. Fast alle Sachen, die bei Katapult entstanden sind, sind erstmal durch irgendeinen Schmerz entstanden, durch irgendeinen Mangel. Also der Verlag, den haben wir ja gegründet, weil ein Buch von uns kopiert wurde und weil wir unzufrieden waren mit einer Kooperation mit einem anderen Verlag. Und so ist das später ja auch mit dem Katapult Ukraine gewesen und auch mit der Lokalzeitung. Ich wollte ja zum Beispiel nie eine Lokalzeitung haben. Und das ist ja auch nur entstanden, weil wir hier große Probleme hatten in der Region.
Also immer so ein bisschen so die Umstände haben dann das nächste Projekt, die nächste Idee so ein bisschen beflügelt.
Genau, die haben uns das so vor die Füße geworfen. Ne? Also wir haben schon selbst dann entschieden, ob wir es aufheben oder nicht. Aber da lag immer irgendwas und das hat uns ja meistens sehr, sehr gestört. Und wir haben uns hier auch mal wochenlang irgendwie die Köpfe zerbrochen, ob man das so hinnimmt oder nicht. Und irgendwann kam dann meistens die Idee, dann machen wir es alleine.
Du hast Politikwissenschaft und Geschichte studiert mit dem Ziel, damit dann wirklich auch in den Journalismus zu gehen? Oder was war das Ziel?
Nö, als ich angefangen habe zu studieren, da war ich noch so ein Anti-Student. Ich fand eigentlich, Studierende fand ich scheiße und ich habe noch so eine Attitüde von der Schule so mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ich habe das gemacht, weil ich eigentlich Leistungssport gemacht habe und das der einzige Weg war, um weiterhin irgendwie eine Bildung voranzutreiben, irgendwas zu machen, aber nicht sich körperlich nebenbei nochmal zu betätigen. Also ich bin mit ganz anderer Motivation in das Studium gestartet, eigentlich als Ausgleich nur für 2-mal am Tag Training.
Und wie sah dann dein Start in den Journalismus aus?
Da muss man sagen, das hat die Gruppe, meine Mastergruppe und auch die Bachelorgruppe, die ich hier hatte in Greifswald und auch in Frankreich, da gab es immer so eine Stimmung, dass es Anerkennung gegeben hat, wenn Leute einen Artikel irgendwo untergebracht haben, in irgendeiner Zeitung. Da gab es in unserer Gruppe immer oder in der Studiengruppe immer Anerkennung für. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe dann irgendwann mal einen Artikel bei der Taz untergebracht und dort verkauft. Und das gab Anerkennung. Ich glaube, von dieser Anerkennung habe ich, glaube ich, gelebt und dann irgendwann auch gemerkt, das würde ich gerne machen.
Welchen Jobtitel oder welche Jobtitel gibst du dir selbst, wenn du jetzt alles irgendwie reinkriegen musst?
Also ich bin schon sehr, sehr gerne der Chefredakteur von Katapultu, von dem ganz neuen Magazin, was wir haben. Und gleichzeitig ist natürlich klar, dass ich hier auch noch der Herausgeber von dem großen Katapult bin und von allen Medien, die da dran hängen. Und das ja auch irgendwie die ganz große Maschine bei uns ist. Und das macht auch total viel Spaß. Also diese beiden, zwischen diesen beiden Titeln werde ich wohl so zur Zeit. Und manchmal, vielleicht baue ich mir das auch immer so hin, wie ich es gerade brauche. Manchmal steht da auch irgendwo Gründer von Katapult. Also ja, zwischen den drei Begriffen würde ich so hangeln.
Ja, es steht bei mir auch dann so dahinter so als Notiz. Chefredakteur, Journalist, Gründer, Macher.
Ja, also Journalist, da gibt es ja auch ein bisschen Kriegsfuß, ne? Wahrscheinlich machen wir das. Wahrscheinlich bin ich Praktiker im Journalismus, aber ich werde innerhalb des Journalismus, glaube ich, nicht 100% anerkannt. Und damit komme ich auch total klar, weil ich natürlich vom Herzen Politologe bin.
Stört dich das? Oder wieso hast du den Eindruck?
Weil es gibt ein paar Standards, die in der Politikwissenschaft hochgehalten werden. Und es gibt ein paar Standards, die im Journalismus hochgehalten werden. Und ein paar sind kompatibel und ein paar überhaupt nicht. Und ich habe mich entschieden, dass ich zu 100% Politologe bin. Und ja, das lässt sich an einer Frage ganz besonders ausdifferenzieren. Das ist die Frage, ob man Haltung mitformuliert oder nicht. Die Politikwissenschaft ist sozusagen eine Haltungswissenschaft. Sie ist eine Demokratiewissenschaft. Ne? Sie lässt nicht mehr zu fragen, ist vielleicht eine Diktatur doch besser? Das macht sie nicht. Und im Journalismus gibt es diesen Ethos nicht in dieser konkreten Frage, aber dass man alle Parteien gleichermaßen betreut, auch wenn sie menschenfeindlich sind. Und ne, da gibt's manchmal so ein bisschen Streitereien mit mir. Aber ich glaube, das ist total hilfreich für den Journalismus. Das ist eine Bereicherung, wenn da nicht nur reine Journalisten drin sitzen.
Jetzt machen wir einen großen zeitlichen Sprung. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Einen Tag später hast du einen Spendenaufruf für JournalistInnen in der Ukraine gestartet. Ich glaube, bei dieser schnellen Reaktion kann man auch noch mal gut sehen, dass du dann nicht der Typ bist, der lange über die Umsetzung einer Idee nachdenkt. Wie schnell ging es denn von "Wir müssen jetzt was machen" bis "Wir machen diesen Spendenaufruf"?
Ich kann das total verstehen, dass der Eindruck entsteht und dass ich wahrscheinlich auch immer noch damit schneller bin als alle anderen MedienmacherInnen. Aber es sind doch ein paar Tage vergangen und da sind auch viele Gespräche vergangen mit meinen engsten Leuten, wie wir das genau machen wollen, was wir machen wollen. Und trotzdem macht man natürlich Fehler. Aber ich würde sagen, da sind schon sehr intensive Wochen reingegangen. Ich weiß nicht 100% wie viele Tage jetzt, aber das ist ja auch ein bisschen der Trick an meiner Schreibart. Die wirkt natürlich total aus der Hüfte geschossen, aber da gibt's trotzdem natürlich vorher viele Leute, die das lesen und wir wollen diesen Stil, ja, den ich da aufgebaut habe, ja auch pflegen. Das ist ja auch gewollt so und manchmal wirkt das so ein bisschen so, als wäre das morgens geschrieben und abends veröffentlicht. Das ist aber nicht ganz so.
Wie ausgereift, würdest du sagen, war die Idee zu dem Zeitpunkt, als ihr damit dann an die Öffentlichkeit gegangen seid und gesagt habt, wir machen das jetzt?
Die Idee war, finde ich eigentlich ganz gut, und ich will auch wieder so machen, die Umsetzung, da hätten wir noch mehr dran schrauben können.
Was folgte denn dann, als es hieß, okay, wir machen jetzt Katapult Ukraine, ob es dann schon so hieß oder nicht, wie ging es dann weiter? Was waren dann die nächsten folgenden Schritte?
Na, wir haben ja erstmal haben ja alle bei uns bei Katapult ihre Arbeit stehen und liegen gelassen. Das ist ja auch eine große Entscheidung, die ich dann getroffen habe, dass wir das, wovon wir alle leben, also die große Katapultproduktion, da haben wir die größten Einnahmen über die Abos, dass wir das pausieren. Wir sagen unseren Lesenden, es tut uns leid, wir können die nächste Ausgabe erst verspätet, einen Monat verspätet, die gesendet. Und ich war mir sicher, dass sie da Verständnis für haben, wenn wir sagen, was wir vorhaben. Und das heißt, das gesamte Katapult-Team hat sich nur noch auf die Ukraine konzentriert und Das ist heute manchmal ein bisschen schwerer verständlich, aber damals stand ja irgendwie zur Debatte, ob Russland dort 1 oder 2 Wochen braucht, um das größte europäische und das größte demokratische Land Europas, ja, von der Landkarte zu nehmen. Und ja, das ist daraus gefolgt. Wir haben hier komplett unsere Arbeit, ja, geändert. Und gleichzeitig habe ich ein kleines Team aufgebaut, das dann das große Katapult-Ukraine-Team aufbauen sollte.
Und ein Teil von dem Katapult-Ukraine-Team war in Greifswald, der andere in der Ukraine, oder?
Genau, wir haben dann gesagt, es können auch Leute, wir haben ja hier eine große Schule gekauft und renoviert, das sind 2000 Quadratmeter. Wir bieten auch Journalistinnen aus der Ukraine an, bei uns ja einen Unterschlupf zu finden, weil damals gab es schon die ersten Wochen so, wo alle Asyl- oder Geflüchtetenunterkünfte belegt waren. Dann haben wir sozusagen hier diese Möglichkeit, wollten wir erst für Journalisten machen und später haben wir es aufgebrochen. Wir haben ja bis heute ein Geflüchtetenheim, deshalb direkt bei uns am Büro dran. Und genau, also die konnten herkommen, ein paar sind dann auch hergekommen, ein paar sind in der Ukraine geblieben. Das ist so, das haben wir dann aufgebaut.
Wie oft warst du selbst in der Ukraine?
6 Mal.
Wie waren deine Eindrücke?
Also das allererste Mal ist ja noch vor der groß angelegten Invasion gewesen. Und da, sozusagen, da bin ich das erste Mal ein Kriegsland, also der Krieg ist ja seit 2014 in der Ukraine, da war das erste Mal schon merkwürdig, dass da große Zugwaggons, ganz viele Zugwaggons in Richtung Osten fahren und man weiß, wenn die voller Soldaten sind, man weiß, wo die jetzt hinfahren. So, das war mein erster Kontakt mit dem Krieg. Und später bin ich dann natürlich nach der groß angelegten Invasion auch in die Ukraine gefahren, auch als Kiew noch unter Beschuss war, auch noch nach Kiew gefahren, als in Irpin und Bucha noch gekämpft wurde. Und ja, das sind jetzt natürlich sehr viele Eindrücke, ne? Aber mittlerweile bin ich mit diesem Land irgendwie auch verbunden. Das letzte Mal war ich ja zu Weihnachten dort, also letztes Weihnachten.
Hat sich denn Katapult Ukraine anders angefühlt? Weiß ich nicht, mehr Druck oder mehr Verantwortung als zum Beispiel Katapult MV, weil du es jetzt mit Menschen aus und in einem Kriegsgebiet zu tun hattest?
Ja, also erstmal hat man natürlich auch irgendwie eine große Verantwortung schon seinen Mitarbeitenden gegenüber, die man sowieso schon hat, ne? Das ist ja auch klar. Bei denen, klar, da kommt noch hinzu, dass sie Schutzsuchende sind, ne? Dass wir hatten tatsächlich am Anfang gedacht, naja, also wir haben das auch alles gestartet mit dem Gedanken, Russland ist so viel stärker, sie werden das innerhalb einiger Wochen komplett einnehmen, wenn sie das wollen. Das war ja eine große Überraschung und wir haben damit gerechnet, dass dann sehr viele Leute, sehr viele Journalistinnen in Deutschland Schutz suchen und auch einen neuen Arbeitsplatz suchen und oder auch einfach eine Bleibe suchen. Und diese Verantwortung, nach der du fragst, die habe ich da irgendwie doll gespürt, dass ich als deren Kollege oder zumindest im gleichen Bereich arbeitend irgendwas anbieten möchte. Ich möchte ihnen irgendwie helfen, ich möchte ihnen das, was wir hier haben, zur Verfügung stellen, damit die wenigstens, ich weiß nicht, ein Dach über dem Kopf haben, vielleicht einen PC bekommen und hier weiterarbeiten können. Ne? Das war so die Verantwortung, die ich gespürt habe, den Kollegen, die ich nicht kenne, aber von denen ich weiß, dass sie den gleichen Job machen gegenüber.
Wir machen jetzt nochmal einen Zeitsprung. Am 30. Januar 2023 erschien bei Übermedien ein Artikel von Stefan Negemeyer mit dem Titel »Ukrainische Journalisten werfen Katapult vor, sie benutzt und dann fallen gelassen zu haben«. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es geht um die Vorwürfe, dass einige der Mitarbeitenden keine Journalisten waren, dass viele gar nicht wirklich eingestellt wurden, dass nicht jeder Cent von den Spendengeldern auch wirklich an Journalisten und Journalistinnen in der Ukraine ging. Es gab dann bei Katapult eine Reaktion von dir, in der du schreibst, dass du dir bei der Auswahl der Mitarbeitenden mehr Zeit hättest nehmen sollen, dass das mit den Einstellungen allerdings nicht so einfach war, weil die Ukraine kein EU-Mitglied ist und dass du bei der Verteilung der Spenden auch spontan vor Ort entschieden hast, zum Beispiel auch eine Kirche mit schusssicheren Westen zu unterstützen, statt sie an JournalistInnen zu geben, weil sie dort dann mehr gebraucht wurden zu dem Zeitpunkt. Du hast jetzt die ganze Sache miterlebt. Die Artikel und die Vorwürfe wurden auch in anderen Medien ausführlich besprochen. Wer will, findet da einiges zu zum Nachlesen. Mich würde jetzt interessieren erstmal, was war dein Gedanke, als du von dem Artikel erfahren hast oder den Artikel dann auch gelesen hast?
Es ist ja so, das habe ich ja auch geschrieben, ne, dass an dem Projekt nicht alles perfekt gelaufen ist. Ich stehe total dahinter, dass wir Spenden auch an Krankenhäuser gegeben haben und auch an Kirchen, die zum Beispiel in dem Fall, den du gerade genannt hast, ein riesengroßes Geflüchtetenheim innerhalb von Kiew gebaut haben für die, die aus dem Osten gekommen sind. Ich war dann vor Ort, ich bin ja in den Krieg gefahren, auch in dieser ersten heißen Phase. Und selbstverständlich habe ich da dann das Geld so verteilt, wie ich davon überzeugt war, dass es richtig ist. Und jedes Mal, wenn man was übergibt, jedes Mal, wenn man Hilfsgüter an eine Person übergibt, hat man danach ein Gefühl, ob das gut war, ob das sinnvoll war oder nicht. Und ich hatte das am Anfang, bin ich in ein Journalismuszentrum gefahren in Kiew und habe dort Journalisten schützliche Westen gegeben, so wie auch in meinen Artikeln vorher beschrieben. Und ich hatte da zum Beispiel nicht das beste Gefühl, an der richtigen Stelle meine Sachen abgegeben zu haben, weil ich im Anschluss, also ich habe erst meine Sachen abgegeben und dann gefragt, hey, ich würde gerne nach Butscha, kann mir jemand einen Militärkonvoi organisieren, dass ich da reinkomme? Ne? Butscha war noch zu dem Zeitpunkt gefährliche Zone, es waren noch ein paar Scharfschützen, russische dort, es gab die Massaker, die dort aufgedeckt wurden. So, und nachdem ich das abgegeben habe, haben also diese Journalisten das organisiert. Ich durfte mit einem Militärkonvoi nach Butscha fahren und ich habe dann gefragt, wer mitkommen will. Und dann haben alle gesagt, nein, da fahren sie nicht hin. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, ja, habe ich jetzt wirklich meine schusssicheren Westen an der richtigen Stelle abgegeben, wenn ich sie bei den Journalisten abgebe, wenn sie da gar nicht hinfahren. Und natürlich habe ich dann entschieden, das an die Leute zu gehen, bei denen ich gesehen habe, dass sie wirklich an die Ostfront fahren und dort Leute evakuieren. Das war zum Beispiel die Kirche.
Kommt da vielleicht dann auch bei dir mehr der Politologe oder der Privatmensch raus als der Journalist, wie du es vorhin schon einmal beschrieben hast, dieser Konflikt da drin zwischen Politologe und Journalist?
Also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine Menschlichkeit. Ja, also wenn ich schon solche Hilfsmittel reinbringe, ja, man muss sich vorstellen, als ich damit über die Grenze gefahren bin, das war eine extrem heiße Ware. Es hat an allem gefehlt, natürlich an Munition, aber auch an Verteidigungsmitteln, an schusssicheren Westen, an Helmen. Die habe ich da reingebracht. Und wenn man die Grenze überquert, wird man sofort angehalten. Es wird geprüft, ob ich das nicht sofort abgeben muss. Damals, als wir reingefahren sind, ich hatte 80 Checkpoints bis nach Kiew. Also das ganze Land war voller Checkpoints. In jedem Checkpoint gab es eine längere Unterhaltung, ob wir die Sachen nicht sofort hier abgeben müssen. Das heißt, diese Menschen in der Ukraine waren in der Zeit, die hatten eine Not an solchen Sachen und die wollten das überall irgendwie behalten und natürlich an der Stelle verwenden, wo es gebraucht wird. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich habe das gerade irgendwo abgegeben, wo es vielleicht gar nicht genutzt wird, das schmerzt einem auch. Ne? Man hat sich hier irgendwie den Arsch aufgerissen für diese ganzen Sachen. Und das waren ja für mich auch harte Tage. Und dann gibt man das vielleicht an Orten ab, an denen es vielleicht gar nicht so viel bringt. Und natürlich ändert man dann seine Strategie und sagt, ey, ich habe hier Leute kennengelernt, die evakuieren Menschen aus Kharkiv. Natürlich sind die in Gefahr. Ne? Und die müssen die schusssicheren Westen bekommen. Das finde ich eine sehr plausible Entscheidung.
Deine Reaktion nach dem Artikel war einmal der Artikel auf Katapult und du bist als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult zurückgetreten. Und zwar, um dich dann ganz auf die Rolle als Chefredakteur von Katapult Ukraine zu konzentrieren. War dir das sofort als logische Konsequenz klar für dich?
Nee, gar nicht. Es ist auch nicht zwingend gewesen. Es ist eine Option gewesen und ich fand die Option aber am besten. Also wir haben das auch das ist kein Kurzschluss. Ne? Wir haben das auch bei uns im Team lange besprochen und ich finde immer gut, wenn auch solche radikalen Schritte als Option auf den Tisch kommen und man dann alle Vor- und Nachteile bespricht. Und wir hatten in dem Moment den Eindruck, also das hatte ich zumindest, dass das am meisten Glaubwürdigkeit aufbaut, sich um dieses Projekt wirklich zu kümmern und nicht nur zu sagen, ja, okay, hier sind ein paar Sachen sind gut gelaufen, ein paar Sachen sind schlecht gelaufen, ein paar Sachen sind verzerrt dargestellt, aber sagen wir mal, wir wollen auch was verbessern. Und das mache ich jetzt einfach so nebenbei. Und alle, die hier bei uns arbeiten, wissen, dass ich bis zu dieser Zeit natürlich eine Mehrfachbelastung hatte mit Geschäftsführung und Chefredaktion. Das ist natürlich viel. Und wenn man das wirklich ernst nehmen will, dieses Aufarbeiten und das Verbessern, dann müsste man sagen, alles andere muss weg. Meine Aufgaben müssen weg. Also wenn ich wirklich Katapult Ukraine, wenn das mein Herzensprojekt ist und ich das wirklich nach vorne bringen will, dann muss ich von Aufgaben befreit werden. Und diese Option haben wir rausgelegt, haben überlegt, können wir das irgendwie abfedern und sind irgendwie zum Schluss gekommen gemeinsam, dass das funktionieren kann. Und dann haben wir das gemacht.
Wie sah das dann danach aus mit Katapult Ukraine noch? Wo kamen dann die Artikel, die dann danach erschienen sind, her? Ich glaube, Odessa war dann das Büro, was ihr in Odessa aufgebaut habt, war dann nicht mehr, oder?
Nee, das war von da dann schon längere Zeit geschlossen. Wir haben dann von allen restlichen, die nicht aus Odessa waren, noch Artikel bekommen. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon langsam den Gedanken, dass wir dieses Reportagige, was wir da eigentlich versucht haben, dass das nicht unser Ding ist. Dass wir also einen größeren Wechsel brauchen von dem, was wir eigentlich machen in diesem Magazin. Das ist ja eigentlich ein Reportagenmagazin gewesen. Und ich habe als ich mich dann damit länger beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da gibt es einfach andere Magazine, die das auch machen. Ne? Wer das besser macht, weiß ich nicht. Aber es gibt viele Leute, die sich auf Reportagen spezialisiert haben. Und deshalb ist es heute so, dass wir noch eine oder zwei große Reportagen im Heft haben. Aber unser Fokus ist wieder bei der Karte, aber bei einer anderen Karte, bei einer geopolitischen Detailkarte. Ne? Aber ja, es ist bis heute so, dass dann, ja, das wechselt immer mal so. Es sind immer so 5 bis 10 freie Journalistinnen, die in der Ukraine noch für uns arbeiten.
Im Interview mit NDR Kultur hast du gesagt, das Odessa-Büro ist gescheitert und das ist meine Schuld. Welche Fehler hast du gemacht? Welche Fehler siehst du da?
Ich bin nicht einmal hingefahren. Das ist ein Fehler. Ich glaube, hätte ich das gemacht, hätte man eine andere menschliche Ebene aufbauen können. Hätte man vielleicht auch früher gesehen, dass in dem Büro irgendwas nicht funktioniert, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich habe spät den Missstand in dem Büro mitbekommen und dann sozusagen auch irgendwie zu ruppig reagiert. Ne? Und das hätte man wahrscheinlich, wenn man da früher schon sich mehr mit beschäftigt hätte mit dem Büro, hätte man entweder das gar nicht entstehen lassen, so wie es entstanden ist, oder man hätte irgendwie gelassener und früher reagieren können. Ne? Aber dadurch, dass ich dann sehr verletzt war davon, dass da seit Monaten nichts gemacht wurde, oder irgendwie ein Artikel pro Monat von 6 Personen. Das hat mich so verletzt. Auch weil ich mich natürlich mit diesem Projekt und mit der Ukraine irgendwie so aufgerieben habe und so. Und auch alle anderen, viele andere sich hier irgendwie den Arsch aufgerissen haben und wir dann gemerkt haben, und da kommt gar nichts, dass ich dann natürlich auch sehr hart reagiert habe. Und ich glaube, das sind so Sachen, ja, da hätte ich gerne von vornherein mehr Zeit gehabt oder auch einfach oder die bessere Entscheidung getroffen dort, einfach hinzufahren und mich damit mehr zu beschäftigen, was da eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert.
Was würdest du heute anders machen? Also stellst du zum Beispiel immer noch zur Option zu sagen, okay, wir machen einen Teil der Redaktion hier in Deutschland vor Ort, einen Teil der Redaktion in der Ukraine vor Ort?
Ja, bin ich total dafür, aber ich würde ganz anders rangehen. Ich habe wirklich ein bisschen tollwütig Leute eingestellt oder ins Team geholt und erst heute begriffen, wie gefährlich und wie sensibel sowas ist. Das ist, wenn man jemanden ins Team holt. Ich habe wirklich, ich weiß nicht genau warum, das ist vielleicht so ein bisschen psychoanalytisch, aber Katapult hat 6, 7 Jahre immer nur Erfolg gehabt. Wir sind immer nur gewachsen, wir haben neue Leute hinzugefügt und alles hat immer funktioniert. Ich bin in so einem Happy-Hippo-Land groß geworden, das Katapult hieß, und ich bin nie richtig auf die Fresse geflogen. Und dadurch dachte ich, das muss in der Ukraine genauso funktionieren und das muss mit unserem Team, das geht immer so weiter. Und heute mit diesem großen, jetzt ja wirklich mal auf die Fresse fliegen, würde ich natürlich daraus lernen und sagen, bevor man jemanden ins Team holt, muss es eine längere Kennenlernphase geben, muss es vielleicht eine längere Zeit geben, wo man frei miteinander arbeitet, um sich davon zu überzeugen, dass die Person wirklich in der Lage ist, diese Arbeit zu machen, dass sie irgendwie sozial integer ist. Also ich würde, im Nachhinein würde ich das fast als so ein bisschen tollwütig bezeichnen, wie ich da zu sagen Leute ins Team geholt habe, ne, und das aufgebaut habe mit einem unfassbaren, also Naivität, aber auch natürlich Euphorie und Enthusiasmus und irgendwie Leidenschaft. Aber da würde ich heute viel, viel vorsichtiger sein.
Was machst du jetzt in der Arbeit und Organisation anders, damit es da in deinen Augen dann besser läuft bei Katapulto?
Also ich konzentriere mich auf ein kleineres Team. Als der Krieg begonnen oder die große Invasion begonnen hat, haben wir so viele Leute dazu geholt, dass es fast ein bisschen unübersichtlich war und die Qualitäten so schwierig zu steuern waren. Und jetzt habe ich ein sehr kleines Team und ich kenne dort alle Leute und ich kenne ihre Stärken und ihre Schwächen und ich kann sie jetzt so einsetzen, dass das Magazin stabil wird und dass das ein gutes Magazin wird. Und das ist eine harte Erkenntnis, die hat auch mit Katapult insgesamt zu tun, die tut mir weh, weil das auch heißt, dass unser Konzept, mit dem wir Katapult mal gestartet haben, insgesamt nicht funktioniert hat. Meine Idee von Katapult war mal, dass hier ein Medium wird, bei dem irgendwie so ziemlich alle mitmachen können und egal welche Fähigkeiten sie mitbringen, egal welchen Hintergrund sie haben. Und es hat sich herausgestellt, dass wir irgendwann im Team die Situation hatten, dass die sehr stark sind, sehr starke Journalistinnen sind, die immer gesagt haben, sie haben keine Lust mehr, mit denen zu arbeiten, die nicht so stark sind. Und das war aber die Idee, sagen, dass man so lange zusammenarbeitet, bis man das Niveau irgendwie auf ein Level hebt. Und es hat nicht geklappt. Und das zeigt sich an Katapultu, ne? Also wir haben heute sozusagen ein Elite-Team von Leuten, die sehr, sehr stark sind. Und ja, das mache ich anders. Und das ist sozusagen das große Scheitern an Katapult insgesamt. Ich wollte nie elitär sein, ich wollte nie ein Elite-Team haben. Und jetzt sehe ich aber, dass das andere einigermaßen gescheitert ist.
Hast du Angst vorm Scheitern oder ist es eher eine Angst, andere zu enttäuschen? Weil du vorhin ja auch schon von Anerkennung gesprochen hast, die du gesucht hast.
Nö, dafür bin ich schon zu oft gescheitert, als dass ich Angst vorm Scheitern habe. Das Zweite, ich hätte es eben gar nicht so gut formulieren können, aber es trifft erstaunlich gut. Ich finde das auch gesund. Wenn man Angst hat, Leute zu enttäuschen, dann ist man nämlich bereit, auch seinen Kurs zu ändern und sein Scheitern mal zuzugeben und vielleicht mal anzusagen, hey, hier haben wir was gemacht, das hat nicht funktioniert, lass uns das Scheitern nennen, lass uns das als große Dummheit oder als großes Missgeschick oder als auch meine Fehlentscheidungen werten und lass uns was Neues probieren, was anderes probieren. Ich glaube, also das fühlt sich für mich gesund an, das fühlt sich für mich so an, als würde man dann noch eine Chance haben, so wie das jetzt mit Katapultu auch ist. Das Ding wäre nach der Kritik, die dann gekommen ist von einem guten Jahr, das Ding wäre eigentlich tot gewesen. Ne? Und wenn man dann aber sagt, okay, vielleicht haben wir hier Leute enttäuscht und dann gucken wir, ob wir das reparieren können, das fühlt sich vielleicht viel, viel angenehmer an, als zu sagen, nee, es darf nichts scheitern, ich habe Angst vorm Scheitern und wenn was scheitert, dann, weiß ich nicht, drehen wir so lange hin, bis es doch nicht gescheitert ist. Deshalb finde ich, da habe ich da keine Angst vor und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, das Ding ist so holprig gestartet, dass es als in der ersten Phase nach einem Jahr als gescheitertes Projekt gewertet werden kann, aber jetzt irgendwie auch wieder als wiederbelebtes Projekt.
Würdest du sagen, es hat die Kritik gebraucht, damit Katapultu jetzt das sein kann oder sich aus dem, was Katapult Ukraine war, entwickeln konnte, damit Katapult Ukraine nicht so, wie du es gerade gesagt hast, ja, gestorben wäre?
Also es hätte eine faire Kritik vielleicht gebraucht. Die unangemessene Kritik braucht es, glaube ich, nicht. Ich vermute aber, dass wir bereits auf dem Weg waren, etwas zu ändern. Und das war ja sozusagen mit dem Odessa-Team ehrlich zu kommunizieren und zu sagen, hey, das ist für uns nicht nur einfach ein Geld in die Ukraine schaffen System, sondern wir wollen wirklich was aufbauen. Und wenn wir da 6 Leute haben, die uns nichts mehr geben, dann können wir das nicht mehr bezahlen. Das war eigentlich schon der erste Part des Aufarbeitens, dass dieses System ganz viele Leute einstellen, ganz viele Leute, die man nicht kennt, dazu holen, nicht funktioniert. Dass dieses Massensystem, von dem ich überzeugt war, dass das gescheitert ist. Also das Scheitern beginnt nicht mit der Kritik an Katapultu, sondern es beginnt davor. Ne? Und diese Handlung, die ist schon davor gekommen, dass ich mich jetzt zu 100% darauf konzentriere, das hat sicher mit der Kritik und mit der Medienberichterstattung zu tun.
Lass uns nochmal zum Schluss kurz auch auf Katapult gucken. Zuletzt lief es ja auch da nicht so gut. Im September stand das Magazin kurz vor der Insolvenz, ist jetzt aber wieder zahlungsfähig, unter anderem durch Spenden, mehr Abos und eine Preisanpassung beim Magazin. Erstmal die Frage, wie seid ihr da reingerutscht?
Ich glaube so, habe ich auch lange drüber nachgedacht, wie man da reinrutscht. Ich glaube, bei so einem eher komplizierten Unternehmen, wie wir das sind. Wir sind wirklich, ne, wir sind eine gemeinnützige GmbH. Das ist nicht so leicht. Da gibt es 4 Geschäftsbereiche. Dann sind wir mehrere Firmen und wir haben mehrere Medien. Da ist es schon mal kompliziert, manchmal die Übersicht zu behalten. Und dann sind, glaube ich, viele Sachen zusammengekommen. Und das beginnt mit einer Baumaterialpreiserhöhung. Wir haben ja hier sehr viel renoviert. Der Stahlpreis hat sich vervielfacht, der Holzpreis verdoppelt. Das sind so Sachen, die hätten wir nennen können, wenn wir uns selber nicht die Schuld hätten geben wollen. Ne, das hätte man so machen können. Dann hätte man gesagt, wir sind da gar nicht schuld dran. Das ist ja gewesen. Das stimmt auch, dass das war. Und das wollten bei uns auch ein paar, dass man das vielleicht so abtut. Ne? Und ich fand das aber viel beängstigender, weil man kann überhaupt nichts dagegen machen. Man kann wenn man sagt, na okay, wir sind da reingerutscht, weil die Preise erhöht sind, niemand von uns kann an den Materialpreisen schrauben. Niemand von uns kann irgendwas dagegen machen. Deshalb fand ich die zweite Variante viel schöner zu sagen, wir sind schuld daran. Wir haben hier Missmanagement betrieben beim Bauen, bei der gesamten Katapulten. Das ist natürlich zum allergrößten Teil ist das meine Schuld. Und dieses Missmanagement, irgendwann nicht mehr zu wissen, was hier überhaupt alles im Unternehmen passiert, wo hier welche Gelder irgendwo hingehen, das ist sozusagen ein Versagen oder eine Fehlleistung von mir. Und das ist erstmal hart. Und das Schöne ist dann aber, im Vergleich zu den Materialpreisen, man kann das ändern. Man kann sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich verändere jetzt mein Verhalten. Und deshalb fand ich in der Kommunikation, als wir diese Insolvenz verkündet haben, fand ich es viel, viel stärker. Und ich habe dafür sozusagen lange plädiert, auch innerhalb der Firma, dass wir diesen Punkt stark machen und nicht den, dass wir irgendwie externe Faktoren, externe Schocks erlebt haben oder so. Und dass wir ehrlich und ernst mit uns sind, ne? Weil ich fand das irgendwie glaubwürdig, zu sagen, naja, das ist jetzt so passiert, wir sind selber schuld und wir haben jetzt eine Idee, wie das anders laufen könnte.
Wie sieht denn der langfristige Plan aus? Was verändert ihr?
Aber das Wichtigste für Katapult insgesamt ist, dass wir eine funktionierende Buchhaltung, ein funktionierendes Backoffice, eine funktionierende Steuerberatung, alles, was so den inneren Laden am Laufen hält, das sind so die, da habe ich die ganzen Jahre, die wir bei Katapult gewachsen sind, habe ich viel zu wenig Aufmerksamkeit reingesteckt. Also ich erstmal zu wenig Aufmerksamkeit, aber auch zu wenig Personalkraft. Katapult war immer, also wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, waren wir nach außen hin immer unfassbar stark. Wir haben da diese großen Aktionen gemacht und Ukraine und es gab da immer ganz viel Reichweite. Und innen waren wir relativ schwach. Wir haben hier immer irgendwelche Rechnungen gesucht, was für die Größe unseres Unternehmens nicht mehr machbar ist. Das heißt, ich habe das Ding ein bisschen wie ein Start-up geführt, obwohl es schon eine mittelgroße Firma ist mit 5 bis 6 Millionen Euro Umsatz, das nicht mehr als Startup geführt werden sollte. Und das ist eigentlich die größte Änderung, dass wir dieses Büro aufgebaut haben und dort Ordnung schaffen, innere Ordnung schaffen. Und dann ist natürlich das andere Verhalten, das, was wir vorhin schon besprochen haben, ganz wichtig, dass man Leute nicht so sehr tollwütig einstellt und nicht so sehr auf die Schnelle, sondern sich da mehr Zeit nimmt, dass man sich da mehr konzentriert, wen kann man hier wirklich im Team gebrauchen, wer passt ins Team und nicht dieses Naive, was ich vorher hatte, die werden schon alle passen und das wird schon, Katapult ist so, ich hatte wirklich so eine Art Überheblichkeit, Katapult ist so ein cooler Laden, egal wer hierher kommt, wir werden den so lange umarmen und einbinden, bis die Leute auch alle auf unserem, ja wie soll man sagen, so in unser Lebensfeld so sind und das ist natürlich ein Trugschluss gewesen.
Das sagt Benjamin Friedrich, Herausgeber vom Katapult-Magazin und vielen weiteren Projekten. Die Chefredaktion und Geschäftsführung von Katapult hat er nach Kritik am Projekt Katapult Ukraine abgegeben, um sich mehr auf einzelne wichtige Dinge zu konzentrieren, wie dem neuen Magazin Katapultu. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Benjamin Friedrich hat lange in einem Happy-Hippo-Land gelebt, wie er es nennt, in dem es kein Scheitern gab. Das war allerdings irgendwann vorbei. Angst, persönlich zu scheitern, hat er nicht. Vielmehr trifft es ihn, wenn er mit dem Scheitern andere enttäuscht. Sein Weg, damit umzugehen, ist, offen übers Scheitern zu sprechen, gemeinsam mit allen, die es betrifft. Denn dann kann man auch gemeinsam überlegen, was falsch gelaufen ist und wie man es besser machen kann, sagt Friedrich. Die nächste Flopcast-Folge wird eine besondere Folge. Es geht um die Frage, ob man sich aufs Scheitern eigentlich mental vorbereiten kann, ob wir uns antrainieren können, wie wir am besten reagieren und so resilient gegenüber Scheitern werden können. Und wir klären, ob es vielleicht ein besseres Wort fürs Scheitern gibt. Darum geht's dann im Gespräch mit dem Psychologen René Träder nächste Woche im Flopcast. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in eurer Podcast-App. Folgt oder abonniert den Flopcast, um keine Episode zu verpassen. Stefan Ziegert und Michelle Paulina Kolberg haben an dieser Folge mitgearbeitet. Benjamin Zedani hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Tschüss.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. in Kooperation mit Lexware.